Dr. Schnoder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz.
Hallo! Jetzt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Schnoder und Co. Und ja, ihr gehört's. Heute geht's unter anderem um Heiserkeit.
Wann ist ein kratziger Hals eigentlich normal und wann muss ich wirklich hellhörig werden? Und was muss ich eigentlich machen, wenn in der Nacht mein Kind plötzlich bellt wie ein schlecht gelaunter Seehund, pfeift wie eine alte Dampflocke und mit heisigerer Stimme nach mir ruft? Wir reden über Heiserkeit, den Pseudokrupp und seine weniger sympathischen Kollegen, den echten Krupp, Kehldeckelentzündung und die bakterielle Luftröhrenentzündung und erklären klar, was harmlos ist und wenn es zum Notfall wird. Und darum haben wir heute einen speziellen Ehrengast, der mit Stimmen umgehen kann wie kaum ein anderer, der Fabian Unterrecker, Arzt, Comedian, Meister der Stimmimitationen. Herzlich willkommen heute bei uns im Podcast.
Hey, danke vielmals für die Einladung, Heiserkeit, auch auf der Bühne eine Waffe. Und einer, der von Haus aus ein bisschen heisere Stimme hat, ist natürlich der Baschi. Stell dir mal vor, wenn der Baschi nicht heiser wäre, würde er richtig scheisse tönen.
Also zurücklehnen, Ohren auf und viel Vergnügen mit der stimmgewaltigen Folge Dr. Schnoder und Co. Fabian Unterrecker, jetzt haben wir gerade gehört, auf der Bühne völlig schlecht, wenn man heiserig ist, wenn man vor dem Publikum nicht die richtige, die nötige Stimme hat. Aber du bist nicht nur wegen dem da, wegen Stimmenimitation, sondern eben auch, du hast geforscht, du als Arzt, eben in Bezug auf Stimme und Stimmbänder.
Ja, genau. Aber auf der Bühne hat es mich genau im dümmsten Moment verwünscht mit Grippe und Heiserkeit, nämlich am Rosa Humorfestival. Und das ist suboptimal, wenn du dann halb von diesen 1000 Leuten stehst und du eine Stimme hast, die so fragil ist, dass sie jeden Moment zusammenkrachen möchte. Und dann müssen wir uns fragen, was ist denn überhaupt so eine Heiserkeit? Also, die Stimme kommt stand, weil du zwei Stimmrippen hast und die Lunge pumpt dort quasi Luft dadurch. Und dann gehen die Stimmrippen in Schwingung und sie gehen dann ganz zusammen und wieder auseinander und das mehrere hundert Mal in wenig Zeit. Und wenn jemand heiser ist, dann passiert das nicht mehr. Im guten Fall kannst du es so vorstellen, das ist wie wenn die eine Stimmrippe wäre die Seite von einer Geige und die andere Stimmrippe wäre der Geigenbogen. Und dort wissen wir es, wie sonst kaum irgendwo, wenn du das schön dicht aufeinander hast, dann gibt es einen schönen Klang. Aber wenn die Verbindung nicht mehr optimal ist, dann tönt eine Geige sehr schnell wie ein Angriffsinstrument. Und das wollen wir nicht. Und heißen wir es dann, wenn halt die Stimmlippe nicht mehr schön schliesst. Und das ist im ärztlichen Kontext halt im typischen Fall, wenn irgendein Virus oder ein Virus die Stimmlippe befällt, sie anschwellen lässt und dann du heißen wirst.
Und du hast es gesagt, es kann einem im dümmsten Moment treffen, wie zum Beispiel eben am Arosa-Festival,
wo du auftritt, ja.
Oder eben auf der Bühne ganz allgemein bei dir. Hast du einen Trick, was du dann machst, wenn es so ist?
Viele haben ja das Gefühl, wenn sie heiser sind, dürfen sie die Stimme nicht forcieren und müssen dann anfangen zu flüstern. Aber das ist etwas vom Dümmeren, was man machen kann. Also versuchen normal zu reden. Du fragst nach keinem Tipp. Ich bin so ein Zeltli-Schlecker. Also zum einen nehme ich dann etwas, wo ein bisschen betäubt. Ich weiss nicht, ist Lidocain, glaube ich, was du dann oberflächlich in diesen Tablettchen drin hast und dann einfach nichts davon spürst. Und das Zweite ist, das Ganze ein bisschen schmieren mit möglichst glycerinhaltigen Zeltchen. Oder was im Handel vielleicht erhältlich ist, wäre Emsenpastillen oder Gretenpastillen. Je nach Geschmack sind die sau gut noch fürs Gemüt.
Du hast jetzt ein paar Möglichkeiten gesagt, wie man mit Heiserkeit kann umgehen kann. Ist das auch für Kinder so? Kann man das auch bei Kindern anwenden?
Also du kannst natürlich, da müssen wir jetzt die Expertinnen und Experten fragen, die ja auch da sind. Aber theoretisch zumindest Zeltchen funktionieren. Da gibt es zum Beispiel Drachifanten. Das ist lässig, weil die sehen cool aus. Die sind so lässig, dass sie die Erwachsenen, sprich ich, nehmen. Und das Zweite ist, ich glaube auch bei einem Kind sollte funktionieren, wenn man sagt, nicht flüstern, versuch nochmal zu reden. Was meinen ihr?
Ja, ich denke schon, dass man das machen kann. Und bei den Zeltli würde ich sagen, ja, ab einem gewissen Alter geht das wirklich ganz gut. Das sind so ältere Kinder über 4, 5, die dann wirklich das Zeltli anschlecken und nicht irgendwie verschlucken oder sich in die falschen Röhren schnaufen. Dann geht das durchaus, dass man den Kindern auch noch so Zeltli gibt, die sie schlecken können.
Kai, kommen überhaupt Kinder zu dir in die Praxis wegen Heiserkeit oder ist es meistens dann wegen mehr?
Ja, das tritt meistens eher im Zusammenhang auf mit den typischen Virusinfekten. Und gelegentlich gibt es aber auch mal Kinder, die eben eine Auffälligkeit oder Veränderung an den Stimmlippen haben, die schon mit der Sprachentwicklung immer heiser klingen. Das ist meistens harmlos, aber die lassen wir dann von einem HNO-Arzt auch oder einer HNO-Ärztin abklären. Also da suchen wir dann auch eine Abteilung, die auf Kinder spezialisiert ist, auf die Stimmbildung bei Kindern. Aber das ist so, dass ich das vielleicht alle 1 bis 2 Jahre mal habe, dass ich deswegen ein Kind überweise. Üblicherweise ist Heiserkeit im Rahmen von den üblichen Atemwegsinfekten.
Wir haben schon mal in einer Hustenfolge über den Pseudokrupp gesprochen. Eingangs von dem Podcast haben wir es zumindest auch schon gehört. Bei den Kindern gibt es plötzlich dann eben ein Heiserwerden und zum Teil zeigen sich da auch noch andere Symptome. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was passiert?
Also das hat eigentlich Fabian ja schon anatomisch ganz gut erklärt. Ne? Wir haben, die Stimmbänder müssen frei schwingen können und das tun sie, wenn alles in Ordnung ist und die Kinder gesund sind. Und wenn dann durch so eine Infektion, durch einen Atemwegsinfekt eine Reizung kommt, dann schwingen die nicht mehr so schön rum und dann wird die Stimme entweder leise oder brüchig oder kratzig oder eben heiser. Und das haben wir am meisten eben, wie gesagt, bei Erkältungserkrankungen. Da kommt es nämlich dann in dem Bereich zu Schwellungen oder Entzündungen und dann klingt das alles plötzlich ganz anders. Und das kann dann so klingen, wie wir es eben schon hatten, heiser, aber es kann auch zu so einem speziellen bellenden Husten kommen. Letztendlich, die Stimme verändert sich unter dieser Veränderung im Bereich der Stimmlippen, die meistens durch eine Schwellung oder Reizung stattfindet.
Und ist das schlimm?
Also rein die Heiserkeit, also wenn Kinder komische Stimmen haben, kommen sie ja gut Luft über. Also das ist in dem Sinn nicht schlimm. Problematisch wird es, wenn zusätzliche Symptome dazu kommen, wie der Kai angetönt hat. Also wenn so eine bellende Husten, das ist an und für sich noch nicht das Problem. Das ist einfach im Rahmen von der Infektion, kann das auftreten. Aber wenn man richtig Pseudokrupp denken tun oder die Kinder Symptome in die Richtung entwickeln, dann kommt es relativ schnell dazu, dass sie Mühe bekommen beim Einschnaufen. Also die Kinder haben unter dem Kehlkopf sowieso eine Stelle, wo eher ein bisschen enger ist. Und wenn dort die Schleimhaut anschwellt, dann wird es noch enger. Und dann kann es wirklich sein, dass sie Mühe bekommen, Luft, also dass sie einfach keine Luft mehr bekommen oder Mühe bekommen, Luft einzuschnaufen. Und das ist dann schon unangenehm und kann für die Kinder auch problematisch werden. Und dann braucht es natürlich entsprechend Medikament, beziehungsweise was die Eltern immer als erstes machen können, ist, dass sie kalte Luft, also dass sie das Fenster aufmachen oder mit den Kindern rausgehen, sie gut einpacken und vorausgehen und dann häufig schwillt dann die Schleimhaut ein bisschen ab. Und das kann schon ausreichend sein, aber manchmal ist es eben nicht genug und es braucht noch Medikament und dann ist sicher der Moment da, dass wenn das erste Mal auftritt, dass man dann so ein Kind auch zu uns ins Spital bringt oder zum Kinderarzt geht. Meistens tritt es eben in der Nacht auf, darum sage ich, ins Spital kommt, weil dann ist ja der Kinderarzt eigentlich gar nicht rum.
Wenn wir die am nächsten Tag dann in der Praxis sehen, ist das oft schon weg. Ne? Dann haben die keine Symptome mehr. Ne? Also es wird dann manchmal im Spital gesagt, stellen Sie das Kind eventuell, wenn es Ihnen nicht so gut gefällt, am nächsten Tag nochmal vor. Aber wir haben das ganz selten wirklich am Tag. Es kann aber in der nächsten Nacht leider nochmal wiederkommen. Also oft ist nur eine Nacht, aber man kann es auch mal 2 oder 3 Nächte haben, sodass man da dann, wenn möglich, so ein bisschen gewappnet ist.
Ich finde, das klingt jetzt aber nicht gut, wenn es nur in der Nacht kommt. Bedeutet denn das, dass man in der Nacht etwas muss unternehmen? Also zum Beispiel gerade in der Nacht ist Spital, Notfallstation.
Also wenn die Maßnahmen, die Iris angesprochen hat, somit an die frische Luft gehen oder erstmal das Kind beruhigen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil das ist schon so eine Situation von Aufregung, wenn man da munter vor sich hin hustet und der Husten wird dramatischer und das tut auch irgendwann im Hals so ein bisschen weh. Also erstmal versuchen, das Kind zu beruhigen, an die frische Luft zu gehen. Manchmal kann man auch ein Schmerzmittel geben wie Ibuprofen, was dem Kind dann gelegentlich was hilft. Ja, aber wenn es dann irgendwie überhaupt keine Besserung zeigt, also wenn man da so eine halbe Stunde in der frischen Luft ist und man hat das Gefühl, es wird mehr statt weniger, dann denke ich, ist die Fahrt ins Spital bzw. der Ruf der Ambulanz eine sinnvolle Sache. Wenn Eltern das schon kennen, also das schon gehabt haben mit ihrem Kind, dann haben die von uns bei der ersten Episode ein Cortisonpräparat erhalten, dann können die zu Hause Cortison geben. Das Cortison hat einen Vorteil, dass es abschwillt, aber es hat einen Nachteil, dass es recht dauert. Also man muss noch so 30 bis 60 Minuten Geduld haben, bis wirklich der Effekt so voll da ist. Und wenn er dann da ist, dann ist es meistens gut und dann kann man sich die Fahrt ins Spital auch sparen. Und wenn der dann immer noch nicht da ist, dann braucht es auf jeden Fall die Ambulanz, weil dann müssen die Kinder inhalieren mit Adrenalin und das geht nur unter Überwachung.
Darf ich auch noch eine Frage stellen euch? Wieso kommen dann die Symptome nur zur Nacht? Hat das mit zirkadianen Rhythmus und mit dem Cortisonlevel zu tun?
Ja, genau. Also es ist ja so, dass in der Nacht haben wir selber geht der Cortisolspiegel runter. Das ist ein Hormon, das von den Nebennieren produziert wird. Und das ist am Morgen sehr, gibt es so einen Anstieg und dann über den Tag durch und dann gegen Abend und in der Nacht sinkt das ab. Und das ist der Grund, warum ganz viele Sachen in der Nacht auftreten, wie Fieber oder Atemproblem oder eben so eine virale Laryngotracheitis oder Pseudokrupp. Das tritt vor allem in der Nacht auf, wenn unser eigener Cortisonspiegel tief ist. Weil Therapie ist auch, dass man das Cortisol aufnimmt und eben so eine Dosis gibt. Und das ist ganz typisch. Also es hat nichts damit zu tun, dass das mit den Öffnungszeiten von der Praxis nicht entkoppelt ist, sondern das hat wirklich mit dem eigenen Körper zu tun, der so einen Rhythmus hat.
Jetzt werde ich aber gleich noch schnell fragen. Der Kai hat ja vorher gesagt, mit der Ambulanz ins Spital. Ist es denn so dringend oder warum gerade mit der Ambulanz?
Also wenn wir Kinder haben, die wirklich akute Atemnot haben, und wir reden da jetzt nicht von einem Kind, das ein bisschen bellt und so ein komisches Geräusch macht, sondern wirklich Kinder, die sichtlich Mühe haben, Luft überzukommen, die beim Einschnaufen ganz fest arbeiten müssen. Das sieht man dann auch, dass sie Einziehungen haben, vor allem gerade oben dran am Brustbein oder sogar das ganze Brustbein so gegen rein geht, wenn sie einschnaufen tun. Das ist schon nicht angenehm und zeigt, dass das Kind wirklich Mühe hat. Und da würden wir nicht empfehlen, das Kind ins Auto zu packen und dann privat ins Spital zu fahren. Weil wieder Autofahren und hinten dran ein Mensch mit Atemnot und man macht sich Sorgen, da machen wir uns nachher Sorgen, dass da unterwegs noch etwas passiert. Und der Vorteil von der Ambulanz ist, dass die kommt schnell, übernimmt Fahrt, aber die hat auch wirklich gute Medikamente dabei. Und dann kann man eben schon mit dem Adrenalin, das ist ein Medikament, das die Atemwege sehr schnell aufmacht, also wo die Schleimhaut abgeschwillen tut. Und dann kann man das eben schon daheim mit dem Kind inhalieren und kann die Symptome sehr schnell auch angehen und muss nicht warten, bis man im Spital ist.
Iris, eine Frage. Ist das eins der Atemgeräusche, die du uns vormachen kannst?
Ja, klar. Also der Krupphusten, also wenn es so bellt wie ein Seehund, das wäre dann etwa so. Und dann kommt es in der Folge nach dem Husten dazu. Das Kind beim Einschnaufen Mühe hat. Und das ist nicht zu verwechseln mit dem. Das wäre dann beim Ausschnaufen. Das wäre dann eher die unteren Atemwege betreffend, so richtig Asthma oder einfach Obstruktion, also die Verengung von der unteren Atemwege.
Gut, dann habe ich das grundsätzlich verstanden. Wenn also Atemnot auftritt, wenn man heiser ist, so einen bellenden Husten, pfeifenden Atem, dann direkt ins Spital, Notfall sogar mit der Ambulanz. Was machen Sie denn aber im Spital, wenn das Kind eingetroffen ist?
Also das, was die Ambulanz auch schon macht, es wird inhaliert mit Adrenalin bei denen, wo die Behandlung mit frischer Luft, Beruhigung, Cortison nicht ausgereicht hat. Und dann muss man die so ein bisschen überwachen, weil das so einen Rebound-Effekt haben kann. Also wenn das Adrenalin dann so nach und nach abgebaut ist, dann kann die Verengung der Atemwege beim Einatmen wiederkommen. Und das muss man einfach ein paar Stunden beobachten, um sicher zu sein, dass man das Kind wieder nach Hause schicken kann oder ob man es einfach wiederholen muss. Und dann bleiben die halt auch ein bisschen länger. Ich glaube, ich muss aber sagen, dass das nicht so häufig ist. Also die allermeisten können gut gemanagt werden mit frischer Luft und gegebenenfalls noch Ibuprofen geben. Manche brauchen Cortison und Ambulanz und Adrenalin. Es ist nicht so häufig, glücklicherweise. Weil das ist nachts schon so ein bisschen stressig, wenn man da zwischen 3 und 5 Uhr mit so einem Programm beschäftigt ist und eigentlich am nächsten Tag was anderes vorhat. Da sind alle wach, ne? Nicht nur Kind und ein Elternteil.
Und wenn man in der Nacht nicht genau weiss, ob man jetzt wirklich ins Spital muss oder ob man zuwarten kann, ist immer eine gute Möglichkeit, auch in einem Kinderberatungstelefon, in einer Hotline anzuläuten. Dort sind Beraterinnen und Berater dran, die auch mal mithören können, wie tönt denn das? Und auch den Eltern können fragen, was sieht man denn? Wie geht es dem Kind? Und dann auch gut können einen Ratschlag geben, ob das Zeit hat bis am nächsten Tag und dann zum Kinderarzt oder ob man wirklich in der Nacht ins Spital soll kommen und mit welchem Transportmittel.
Vielleicht doch noch schnell eine Frage an Fabian, du als Spezialist auch von Stimmbändern und so weiter. Kann bei so etwas die Stimmbänder unter Umständen sogar Schaden nehmen?
Also bei einem viralen Infekt meinst du?
Zum Beispiel?
Da müssten die mir jetzt aus der Patsche helfen. Ich würde behaupten, nein, regeneriert sich. Die Stimmbänder nehmen mehr Schaden, wenn du sie chronisch überbelastest. Oder? Da kannst du zum Beispiel Knötchen auf der Stimme haben. Das kann man aber auch bis zu einem gewissen Grad korrigieren. Ist aber bei Kindern überhaupt kein Thema.
Also ich würde jetzt auch sagen, alles, was so im Rahmen von einer Virusinfektion auftreten tut, das geht ja wieder weg, wenn der Virus weggeht. Und das geht in der Regel ein paar Tage, 5-7 Tage. Und dann sollte das eigentlich wieder gut sein.
Pseudogrupp ist so ein Geschehen für die Kleinen. Also das fängt so nach einem halben Jahr an und geht dann so bis 5-6. Und gelegentlich hat man auch mal ein Kind, was im Schulalter noch diese Episoden macht. Und das machen auch nicht alle. Also es ist wahrscheinlich irgendwie auch wieder irgendeine Art von Veranlagung, so wie manche mehr Mittelohrentzündung machen oder Angina. Gibt es Kinder, die machen Pseudogrupp und ein großer Teil der Kinder macht es auch nicht. Ne? Aber es ist so ein klassisches Kleinkind-Phänomen. Und das, was du eben angesprochen hattest, so mit eben Knötchen oder sowas, das ist, wie gesagt, ziemlich, ziemlich selten.
Jetzt nimmt es mich gleich Wunder, was wir jetzt alles zusammen gehört haben, ist ja im schlimmsten Fall nicht so lustig, wenn man mit der Ambulanz im Spital und alles zusammen muss. Kann man vorbeugen? Kann man vielleicht sogar etwas machen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man den Pseudogrupp gar nicht überkommt?
Schön wäre es, nein, leider nicht. Also es gibt einfach Kinder, die dazu neigen. Und viralen Infekt vorbeugen ist noch schwierig. Also die Verkältungen, die kommen halt einfach im Winter und das kann man wie nicht vermeiden, dass die Kinder halt ab und zu mal ein Virus überkommen und dann je nachdem, wenn sie die Veranlagung dazu haben, kann es durchaus sein, dass sie eben mehrmals so Episoden haben und das kann man auch nicht verhindern. Wir würden auch nicht schon Medikamente geben, bevor das Kind überhaupt Symptome hat, weil es kann ja gut sein, dass es schon ein Jahr später der Atemweg grösser ist und gar keine Symptome entwickelt oder bei dem speziellen Infekt, bei dem Virus ausgerechnet mal nicht. Also man wartet wirklich, bis das Kind Zeichen zeigen, dass das jetzt wieder in diesem Bereich ein Schwellig ist und ihnen Mühe macht und dann würde man die Medikamente einsetzen, wenn es nötig ist.
Es gibt noch ein paar andere Gründe, dass man im Bereich des Kehlkopfs und der Stimmlippen eine Entzündung oder Infektion haben kann. Die sehen wir glücklicherweise kaum noch, weil die meisten Kinder dagegen geimpft sind. Das eine ist die Diphtherie, haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Das ist so das, was sie den echten Krupp nennen oder was früher so der echte Krupp genannt wurde. Das ist bakteriell und führt zu Entzündungen und sehr festen Belägen. Also da konnte man früher dran ersticken und seit dagegen die meisten geimpft sind, ist das in unseren Breitengraden eine Rarität geworden. Dann gibt es noch eine Infektion, da ist der Kehldeckel entzündet. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die heißt Epiglottitis, ist auch bakteriell, ist durch das Bakterium Haemophilus influenzae. Ist ein blöder Name, weil hat nichts mit der Influenza, der Grippe, zu tun. Und die haben auch so eine starke Schwellung, dass die so eine ganz klosige Stimme kriegen, viel Speichelfluss und auch so wie so ein Erstickungsgefühl. Sehen wir auch nur noch ganz, ganz selten, weil netterweise die meisten dagegen geimpft sind. War früher so eine Situation, dass wenn man so ein Kind auf dem Notfall hatte, dann hat man den allererfahrensten Intensivmediziner oder die erfahrenste Anästhesistin gerufen, weil man meistens nur einen Versuch zum Intubieren hat für die künstliche Beatmung, weil das Manipulieren in dem Atemweg zu weiterer Schwellung fügt. Das sind auch die Patienten, die mal so einen Kehlkopfschnitt kriegen, wenn man sie nicht mehr intubieren kann. Aber wie gesagt, ist heutzutage zum Glück eine Rarität geworden.
Und dann gibt es noch eine weitere Krankheit, die wir auch in der Impfung, in der Grundimmunisierung drinnen haben. Das ist der Keuchhusten. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das sind Kinder, die dann, nachdem sie so wie eine Verkältungsphase hatten, wo sie vielleicht ja, so ein bisschen Schnuppen und so haben, entwickelt ein Hustenstadium. Und das ist dann wirklich sehr, sehr eklig. Also die Kinder, die husten wochenlang sehr, sehr, sehr intensiv, haben so Hustenattacken, wo sie kaum Luft bekommen und husten so lang und tun dann auch sehr, ja, irgendwann wieder einschnaufen. Und das ist dann auch so ein Einschnaufen, wo schon auch mal so wie ein das Geräusch, das ich auch schon vorgemacht habe, kann verwechselt werden, aber das ist wie eine andere Geschichte. Und was dort dann einfach zu sagen ist, das ist grundsätzlich für ältere Kinder einfach extrem mühsam und anstrengend, aber für die ganz Kleinen ist das ein Riesenproblem. Also wir haben so in den ersten paar Lebensmonaten haben wir Kinder, die so in einem Hustenanfall sind, dass sie keine Luft mehr holen können und dann wirklich so Atempausen machen, die dann auch gefährlich sein können. Und darum sind wir natürlich immer froh, wenn schwangere Frauen kurz vor der Geburt noch die Impfung bekommen, dass sie dort geschützt sind, das ganze Umfeld auch geschützt ist gegen den Keuchhusten. Weil man kann das dann erst, wenn die Kinder auf der Welt sind, anfangen impfen und es braucht halt eine gewisse Zeit. Und genau in dieser Zeit müssen wir schauen, dass sie die Infektion nicht bekommen, weil das wäre wirklich nicht gut.
Und dann haben wir noch was Nicht-Infektiöses, was auch ähnliche Geräusche machen kann. Also wenn man so ein bisschen weiches Kehlkopf Gewebe oder in der Luftröhre das Gewebe etwas weicher ist, dann können die Kinder, und das sind oft auch eher die Kleinen, auch so wie so ein bisschen sich verengen oder zumachen. Und dann machen die auch so ähnliche Geräusche, wie Iris sie schon demonstriert hat. Das wächst sich oft raus, aber wenn es sehr ausgeprägt ist, müssen solche Kinder operiert werden. Ist aber auch zum Glück eher selten. Aber so eine mögliche Diagnose, wenn die Infekte als Ursache nicht in Frage kommen.
Damit wissen wir also, dass wir durch Impfung ein paar schwerwiegende Erkrankungen, die aus Bakterien, bakteriell ausgelöst werden, kann vorbeugen. Gehen wir aber noch einmal zurück zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben, nämlich zu der Heiserkeit. Wir haben gelernt, dass Heiserkeit meistens bei einer viralen Erkrankung kann auftreten. Gibt es aber noch andere Ursachen von Heiserkeit oder komischen Atemgeräuschen?
Was du als Erwachsener kannst haben, was suboptimal ist, wenn es die permanent oder wenn du permanent deine Stimme überanspruchst. Das haben wir beim Axl Rose gesehen, von Guns N' Roses. Vor 20 Jahren problemlos Welcome to the Jungle gesungen. Jetzt funktioniert das nicht mehr, weil er einfach permanent falsch mit seinen Stimmbändern umgegangen ist. Und nachher gibt es natürlich nebst Knötchen auf Stimmbändern, zum Beispiel auch Tumoren, die dort wachsen können. Überall, wo du Schleimhaut hast, kann auch theoretisch ein Tumor entstehen. Der sorgt dann auch nicht mehr dafür, wie du Kai schon gesagt hast, hast halt nicht mehr die schöne Schwingung, sondern Element mehr, wo da eine Unwucht verursacht und dann ist es suboptimal. Aber es ist auch selten.
Aber wenn du viel geredet hast, also mindestens kenne ich, dass du am nächsten Tag heiser bist, was ist denn das?
Ja, das ist, wenn du falsch redest, und zwar falsch, wenn du die Luft von einem falschen Ort herholst. Das kannst du beim Reden oder beim Singen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr stark, wenn ich unter Stress bin und einen Raum muss erreichen mit viel Stimmvolumen. Die meisten Leute fangen dann oben an zu pressen und nehmen die Luft dann quasi aus dem Kehlkopf selber und dann geht es nicht lang und du bist heiser. Der Trick wäre dort einschnaufen, einen grossen Bauch machen und mit dem Zwerchfell, also quasi mit dem Bauchnabel versuchen, Volumen anzukriegen, wo der Stimmapparat nicht belastet. Und wenn du von unten vom Bauch her redest, dann wirst du auch nicht heiser. Und wenn man merkt, okay, wir haben eine Situation, wo man jetzt laut muss reden, schnell Pause machen gedanklich. Was hat der Fabi gesagt? Gut, einschnaufen, easy peasy relaxen, durchschnaufen und dann aus dem Bauch reden. Dann solltest du das packen.
Das merke ich mir.
Heiserkeit kann man im Rahmen von einer Verkältung haben. Wenn neben der Heiserkeit noch andere Symptome auftreten, wie bellende Husten oder Pfeifen beim Einschnaufen, dann ruhig bleiben, an die kalte Luft gehen und wenn es das erste Mal auftreten ist, an der Kinderärztin oder am Kinderarzt zeigen. Impfen schützt mein Kind vor gefährlichen bakteriellen Infektionen wie Diphtherie, Kehldeckelentzündung und Keuchhusten.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
dein Kind zum ersten Mal Heiserkeit hat, bellende Husten, pfeifende Atemgeräusche und richtig Mühe beim Schnaufen.
Es seinem Kind im Verlauf einer solchen Infektion immer schlechter geht, es nach Schmerzmitteln nicht mehr trinken oder schlucken mag und auch nach Fiebersenkung in einem schlechten Allgemeinzustand ist oder bleibt.
Und du solltest direkt Ambulanz rufen, wenn dein Kind deutliche Zeichen hat von Atemnot, wie zum Beispiel Einziehen am Brustkorb, Nasenflügel oder wenn es sogar eine Blaufenfärbung von der Haut hat.
Und du musst nicht zum Arzt, wenn du zum Beispiel tönen willst wie der Baschi. Für das braucht es ein bisschen Heiserkeit oder auch beim Christoph Blocher. Ohne Heiserkeit tönt das viel weniger authentisch. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Bleibe gesund.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin. Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder und Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.